Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema Fürsorge und Unsicherheit bei Eltern, also Ängstlichkeit von Eltern in der Kita. Wie können wir auf sie zugehen? Was sind die Gründe? Was sind die Hintergründe? Wie können wir sie unterstützen? Wo kommt das überhaupt her? Ich freue mich unglaublich, dass heute Inke Hummel hier ist. Wir kennen uns auch schon ein bisschen auf jeden Fall und ich schätze ihre Arbeit auf jeden Fall sehr, was das Thema Ängstlichkeit, Unsicherheit, Schüchternheit angeht, aber eben auch die Ängstlichkeit und Unsicherheit von Eltern. Und ich mag Inke einmal kurz vorstellen. Sie ist Pädagogin und macht lange Jahre schon Familien- und Elternberatung zu den Themen und hat einfach viele Ratgeber und Kinderbücher geschrieben, wie zum Beispiel den Mönkel, die Obstbücher und Nicht zu streng, nicht zu eng, Mein wunderbar schüchternes Kind, Meine Angst, Deine Angst und viele mehr, ganz viele verschiedene Bücher. Also ich könnte jetzt noch eine ganze Reihe aufzählen, mache ich jetzt aber nicht. Und genau, du bist vor allen Dingen auch in der Fachberatung tätig für pädagogische Fachkräfte, für Einrichtungen, also pädagogische Einrichtungen, aber auch Unternehmen. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass du bald bei dem Mausradio wahrscheinlich zu hören sein wirst, fürs WDR. Und genau, bist Referentin eben für die verschiedenen Themen, wie zum Beispiel eben Angst, Schüchternheit und temperamentsbezogene Pädagogik. Und sage erstmal Hallo, Inke, wie schön, dass du da bist.
Hallo, guten Morgen und vielen Dank für diese Einführung.
Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pedico-Akademie.
Wie würdest du denn Eltern beschreiben, die so ängstlich sind? Wie kommen die denn rüber? Woran erkenne ich die denn?
Also Angst zeigt sich auf zwei Arten sehr deutlich. Das eine ist meistens so dieses Typische, was wir auch damit verbinden, dass jemand sehr zurückgenommen, sehr gehemmt ist, sich nicht traut zu sprechen, was einzufordern oder so. Auch das gibt es ja bei Erwachsenen noch. Eine andere Angst ist nicht immer sofort auf den ersten Blick zu erkennen. Die merkt man meistens daran, dass Eltern sehr kontrollierend sind. Also Menschen mit Angst, da kann man sich das immer so vorstellen, die gehen wie auf so einem Boden, der sehr wackelig ist. Und deswegen müssen die außenrum sich einen Rahmen schaffen, an dem die sich festhalten können. Und das funktioniert über Kontrolle bis hin, ne, im schlimmsten Fall bei einer Angststörung, hin zu Zwängen, die man so entwickelt. Aber ne, so ganz allgemein im Alltag kann man sagen, da ist viel Kontrolle und die kann manchmal sehr deutlich sein, ne, dass Eltern nicht zulassen, dass das Kind bestimmt, wie hoch der Reißverschluss zugemacht wird oder so. Manchmal kann die aber auch wieder so ein bisschen versteckt sein, denn auch hinter so einem ganz liebevollen, säuselnden, geh mal nicht auf den Baum, ne? Kann ja Kontrolle stecken. Aber das ist gut, wenn man diese Brille so ein bisschen anhat. Welche Eltern wirken sehr kontrollierend auf ihr Kind? Dann hat man mich alle mit im Blick, nicht nur die, die offensichtlich sehr ängstlich und gehemmt sind.
Mhm. Also offensichtlich wäre jemand, der sowieso vielleicht schüchtern wirkt, der mich vielleicht nicht anguckt oder was wären so Merkmale, die so eine offensichtliche Ängstlichkeit zeigen?
Vielleicht auch, dass jemand, ne, sehr deutlich immer gleich so Bedenken hat. Wahrscheinlich merkt man es schon direkt in der Eingewöhnung, ne, ob das alles gut ist, was ich hier mache, ob mein Kind das schafft. So viel Zweifel oder so können da drinne sein, denn Angst bedeutet eben vor allem bei Erwachsenen, dass im Kopf viel passiert. Und da ist es so, dass eine gesunde Angst wäre, Achtung, überleg mal, oh, das könnte sein, da bereite ich mich drauf vor. Und eine Angst, die zu krass ist, die hört im Grunde nicht auf. Da kommt noch eine Schleife und noch eine Schleife, das könnte passieren, das könnte ja auch noch passieren. Und was machen wir denn dann und so? Und dann komme ich vielleicht gar nicht so richtig ins Handeln, weil ich so in diesen Erwartungsängsten stecke.
Okay, also so einfach ganz viele Bedenken, ganz viel Grübeln vielleicht auch, was passieren könnte, so Horrorszenarien vielleicht auch ausmalen. Und auch wahrscheinlich ängstlich im Kontakt, ne, vielleicht auch mit Fachkräften, dass dann ja die Fachkräfte nicht so angeguckt werden oder ne, also sowas könnte ja auch einfach auch direkt eine ängstliche Persönlichkeit darstellen. Was sind denn so, wo würdest du sagen, was sind so bestimmte Situationen, wo diese nicht so offensichtlich ist oder bestimmte Handlungsweisen von Eltern? Du hast gesagt, so ein bisschen so das Überbehütende. Wie zeigt sich das denn?
Also das zeigt sich für mich, wenn ich es ganz simpel sagen will, häufig darin, dass den Kindern normale Lebensherausforderungen nicht zugemutet werden. Wenn ich da so dran denke an meinen Austausch mit Fachkräften in Fortbildung, dann erzählen die immer ganz viele Situationen und dann sind das wirklich so simple Situationen wie, ich müsste dich heute eigentlich mal eine Viertelstunde später abholen und das Kind weint und sagt nein und oh Gott, nee, dann kriege ich es irgendwie anders hin und ne, sowas zum Beispiel. Oder ein ganz intensives Beispiel war für mich eine Mutter, die brachte ihr Kind mit dem Auto in die Kita und das war im Winter, da war so ein Eiszapfen am Außenspiegel und der ging während der Fahrt ab und das Kind konnte sich nicht beruhigen und dann ist die Mutter zu Fuß den Weg zurückgelaufen und hat diesen Eiszapfen gesucht, weil sie dem Kind dieses Gefühl nicht zumuten konnte. Ne? Also ja. Solche Situationen, die das können ne, ganz kleine sein, aber es können auch solche sein, wo Menschen von außen sehr deutlich merken, boah, das, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen too much. Ne? Aber da ist eine Ängstlichkeit, ein Versuch von Kontrolle eben, auch eine Konfliktscheue mit verbunden, dem Kind etwas zuzumuten. Diese ganz normalen Dinge, die zum Leben dazu gehören und die ja auch fürs Lernen wichtig sind. Diese auch unangenehmen Momente.
Ja, genau. An was liegt das? Also du sagst, ein Punkt ist auf jeden Fall, dass man diese Gefühle nicht gefühlt werden wollen oder, also was können so mögliche Gründe sein?
Das kann natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich sein. Ich finde immer ganz, ganz allgemein gefasst kann man sagen, da ist eine Unsicherheit in den Eltern und die kann unterschiedlich aussehen. Vielleicht rührt die auch noch aus deren eigener Kindheit her. Vielleicht sind die aber auch sehr unsicher dadurch, dass zum Beispiel die Partnerperson es ganz anders macht und sie wissen nicht so richtig, was ist jetzt in Ordnung. Vielleicht sind die unsicher durch Dinge, die sie gelesen haben. Habe ich auch viel in der Beratung, wirklich, dass Social Media was macht mit Eltern und verunsichern kann. Häufig ist es aber wirklich dieses Bemühen und das finde ich ist so wichtig, das zu sehen, es ist häufig ganz lieb gemeint, was dahinter steckt. Ne? Dieses Bemühen um, ich will nicht, dass mein Kind sich so fühlt, wie ich vielleicht damals oder überhaupt, ne? wie man früher so mit Kindern umgegangen ist. Ich will das anders machen, ich will, dass mein Kind sich gesehen fühlt, dass das partizipiert an Entscheidungen und so. Und das kann halt manchmal so ein bisschen übers Ziel hinausschießen, dass dann so ein Gefühl entsteht, eigentlich ja, darf ich gar keinen Konflikt und gar keine unangenehmen Gefühle an dieses Kind ranlassen. Ich mache alles, damit das nicht passiert. Und in ganz vielen Bereichen klappt das super und ist auch irgendwie noch okay. Es ist ein gutes Verwöhnen, was wir bitte heute machen dürfen. Aber das kann eben durch dieses übers Ziel hinausschießen ein ungutes Verwöhnen werden, mit dem ich dem Kind, unserer Beziehung und auch meinen eigenen Kräften im Weg stehe.
Woher weiß ich denn als Eltern, ob ich übers Ziel hinausschieße? Das ist ja, also das würde jetzt bei mir auch eine Unsicherheit auslösen, ne? Wo ist das denn? Ich meine, gut, es gibt, ich glaube, wenn man in die Geschichte guckt, darum bemühen sich ja auch Elternratgeber schon, also ne, seit eh und je, glaube ich, so diese Mitte irgendwie zu finden. So, ne? Also deswegen heißen ja deine Bücher auch nicht zu streng, nicht zu eng und so weiter. Woher weiß ich das denn? Also wie kann ich mir denn da mehr Sicherheit verschaffen?
Also erstmal finde ich immer wichtig zu sagen, diese Mitte ist total breit. Ne? Dann gibt es ganz viel, wie Mitte sein kann und wo ich mir keine Sorgen machen muss, wo auch dazugehören darf, dass ein Tag mal so läuft und einer so. Das ist echt total normal. Ich merke es im Grunde dann, wenn ich merke, es geht uns nicht gut. Wenn ich mich total überfordert fühle oder wenn ich den Eindruck habe, das Verhalten meines Kindes ist irgendwie auffällig, kontinuierlich, eben nicht nur mal, ne, wo ich mir noch erklären kann, wo es herkommt, sondern so grundsätzlich ist eine starke Reibung, ein starker Leidensdruck für uns als Familie da, dann ist es sinnvoll, mal hinzugucken, ob ich in irgendeine Richtung übers Ziel hinausschieße. Es muss ja gar nicht nur das ängstliche Verhalten sein, es kann auch in eine andere Richtung gehen. Aber das wäre so der Punkt. Und dann kommen Eltern beispielsweise zu mir in die Beratung oder manchmal kommen auch Fachkräfte und sagen, wir haben hier eine Familie, können wir mal miteinander überlegen, ist das too much oder schätzen wir das falsch ein? Dann gucke ich tatsächlich immer gerne mit diesem Begriff des Verwöhnens hin, weil der ganz gut helfen kann. Und so habe ich eben schon gesagt, ne, es gibt sinnvolles Verwöhnen, wo man einfach sagen darf, ey, heute war es anstrengend und jetzt gönnen wir uns mal was. Oder ich habe die Kraft und ich lese meinem Kind immer 5 Geschichten abends vor, meine Mutter hat das nie gemacht oder sowas. Ne, das darf alles da sein. Aber es wird ein ungutes Verwöhnen. Entweder, wenn ich kontinuierlich über meine Grenzen gehe als Elternteil. Das heißt nicht mal oder eine Phase, weil zweites Kind ist geboren worden und dann mache ich mal wieder ein bisschen enger oder so. Ne, sondern kontinuierlich trage ich mein Kind, obwohl ich schon einen Bandscheibenvorfall habe. Ne, oder sowas. Also, dass man wirklich so ein bisschen hinguckt, ich mache das aus so einer Ängstlichkeit heraus und irgendwann merke ich schon in mir, es wird auch eine Aggression. Weil ich nämlich kontinuierlich über meine Grenzen gehe. Das ist so ein guter Warnhinweis. Und auf der anderen Seite ist es ungutes Verwöhnen, wenn ich dem Kind in seiner Entwicklung im Weg stehe, kontinuierlich. Also wenn ich verhindere, dass es zum Beispiel Konfliktbewältigung lernt oder dass es mit Herausforderungen alleine klarkommen kann. Wenn ich immer einspringe und immer vielleicht mit meinem Kind Schuld im Außen suche. Das ist für mich auch so eine klassische Beobachtung, die ich mache. Dass dann sehr, na, die Lehrkraft ist schuld. Die hat aber auch zu schwere Sachen aufgegeben oder so. Dass viel ins Außen gedrückt wird. Das sind so Bereiche, wo ich das erkenne. Und natürlich kann ich das als Eltern vielleicht nicht immer gut einschätzen. Und dann brauche ich jemanden von außen, der mit mir drauf guckt und mich dabei unterstützt. Und das kann eine Fachkraft in der Einrichtung sein. Es kann auch eine Familienberatung sein, extern. Die mal hinschaut, stehe ich meinem Kind in der Entwicklung im Weg? Was müsste eigentlich passieren mit diesem Kind, das jetzt 5 Jahre alt ist, das das und das als Temperament mitgebracht hat und die Herausforderung im Leben schon hatte? Wie müsste ich das jetzt gerade stärken? Wo müsste ich vielleicht ein bisschen anschubsen, ein bisschen loslassen und tue es nicht? Das wäre dann so der Blick.
Ja. Ich stelle jetzt mal eine ganz persönliche Frage, weil mich die jetzt schon seit längerer Zeit total umtreibt. Und zwar, es gibt ja einfach Momente in Schulen oder in Kitas, da passiert Adultismus. Also das heißt, eine Lehrkraft sagt Dinge, die einfach nicht okay sind. Ne? Das wissen wir heute ja im Sinne der Kinderrechte, des Kinderschutzkonzepts und so weiter. Und ich frage mich dann manchmal, wenn ich da einschreite als Mutter, ne, und sage, hey, ich möchte gerne mit der Lehrkraft sprechen, ich möchte gerne darüber sprechen, ist das dann schon sozusagen Herausforderung abnehmen? Weil ich das schon wichtig finde, dass wir da, das ist ja eine Art diskriminierte Gruppe, die ja auch eine Art von Unterstützung braucht, ne, weil so, und das finde ich nämlich, dann, ne, da beginnt es ja schon, dass ich dann so denke, ist das dann jetzt schon, also nehme ich dem Kind schon diese Herausforderung ab, damit eben umzugehen und sagen wir, das Leben ist eben so und du musst eben damit umgehen lernen, ja, oder sagen wir, das ist ja eine Diskriminierungsform und die muss aufgeklärt werden und da braucht es auch Erwachsene, die da unterstützen. Also ich spreche jetzt nicht von massiven Grenzverletzungen, wie der Lehrer hat mein Kind am Arm gezogen oder sowas, sondern halt das, was halt eigentlich schon immer üblich war bisher, dass das Kind vor die Tür gestellt wurde, dass das Kind eine Art von Strafe erfahren hat, die halt eigentlich jetzt schon Generationen normal war. So, ne? Und dann spreche ich das an und gehe dann hin und gehe mit dem Lehrer oder der Lehrerin ins Gespräch. Ist das dann schon überbehüten?
Ich finde wichtig, dass wir schon im Kindergartenalter mit den Kindern zu solchen Themen in Beziehung gehen sollten. Das heißt, auch mit einem 3- oder 4-Jährigen muss ich nicht sofort losziehen, sondern ich kann erstmal gucken, was sagt mein Kind, was fühlt mein Kind. Kann ich dem einordnen, was da passiert ist? Da sind nämlich Kinder, finde ich, häufig sehr früh sehr klar, weil die verstehen können, was ist fair, was ist nicht fair. Die können auch manchmal verstehen, was ein schlechter Tag ist und was nicht so ein schlechter Tag ist und so, ne? Also solche Dinge, dass man an der Realität des Kindes entlang, was kann das schon umsetzen, erstmal über diese Situation spricht, bevor man losrennt. Und dann immer mehr auch schaut, was möchtest du denn? Möchtest du mal, dass ich mit der Frau sowieso spreche? Oder nicht? Ist es für dich okay, wenn ich mal mit der Mutter von deinem Kumpel spreche, wie die das so sieht, ne? Dass man die Kinder so ein bisschen mit einbezieht, gerade in solchen Stellen, wo man sagt, das ist jetzt nichts, wo ich unbedingt sofort eingreifen muss, ne? Sondern dass man erstmal so ein bisschen vorfühlt und das Kind involviert. Und gerade wenn es dann vielleicht ab dem Vorschulalter schon, aber auch Grundschulkinder sind, kann man ja auch sagen, möchtest du, dass ich dich unterstütze? Möchtest du selber was machen? Sollen wir vielleicht mal überlegen, was du sagen könntest zu der Lehrkraft in so einer Situation oder zu der Betreuungskraft in der Nachmittagsbetreuung oder so. Ne? Dass man die Kinder aber damit einbezieht, das finde ich so wichtig. Und dann muss man so ein bisschen schauen, an welcher Stelle sage ich meinem Kind, okay, ich sehe, dass du nicht möchtest, dass ich da hingehe. Ich finde aber, ich muss. Ne? Da habe ich eigentlich keine Wahl. Und jetzt informiere ich dich darüber, dass ich das regeln muss. Oder es ist eben eine Stelle, wo ich sage, okay, dann ordne ich für dich das ein, dass das nicht in Ordnung ist, aber ich regle es nicht für dich. Das ist auch legitim. Das muss man dann so ein bisschen aushandeln, wie das Gefühl auch ist. Weil es natürlich so ist, dass es den Kindern immer wieder begegnen wird und man auch nicht jeden Kampf kämpfen kann, finde ich. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre Kita und Schule ich inzwischen bei meinen drei Kindern begleitet habe. Wir haben noch 2 Jahre, dann sind wir durch mit dem Thema. Aber ja, ich denke, so würde ich es angehen. Und dann ist es nicht überfürsorglich, sondern ich finde es immer sehr beziehungsorientiert, wenn ich merke, mich piekst das an. Ich finde das absolut nicht in Ordnung, was da geht. Aber ich lege es erstmal meinem Kind so hin und wir gucken, was machen wir da draus. Oder der ganzen Familie. Das kann ja auch wertvoll sein, ne? Wenn alle mal so mitsprechen. Manchmal hat man auch ein Kind, das sagt, boah, die Frau sowieso, die kann ich auch noch erinnern. Ne? Irgendwie, ja, dass das so irgendwie sinnvoll wird.
Also ist das so ein bisschen dieses, dass ich nicht losspringe, um alles plötzlich, also einfach nur, um dass ich das selber nicht spüren muss, so ungefähr, sondern eigentlich so dieses Innehalten und erstmal nicht zu überdramatisieren und erstmal, ja, so eine innere Stopptaste und dann nach 1-2 Tagen zu gucken, was ist wirklich notwendig, so, ne, so höre ich das so ein bisschen raus. Wahrscheinlich ängstliche Eltern würden sofort los sprinten und okay, so, kann man das so sagen?
Also die nicht total gehemmt sind, auf jeden Fall.
Ja.
Ne? Also bei Eltern, die total gehemmt sind, habe ich schon gehabt, dass die in so einer Situation gleich denken, okay, wir müssen die Kita wechseln oder die Schule oder so. Also dass das gleich so groß wird und in so ein Vermeidungsverhalten geht. Das ist ja auch sehr mit Angst verknüpft. Aber bei den anderen, genau, es ist häufig so ein, da haben wir leider in der Presse ja solche Begriffe wie Helikopter- oder Rasenmähereltern, die ich immer ganz fürchterlich finde, weil das gleich mit so einem Etikett ins Haus fällt und ich will ja die Eltern erstmal wahrnehmen und möchte, dass sie sich selber wahrnehmen und wir dann dran arbeiten können. Da versuche ich solche Etiketten zu vermeiden. Aber das ist das, was im Grunde das verbindet, ist dieses wirklich aus dem Weg räumen. Ich räume das aus dem Weg für dich. Weil ich es nicht aushalten kann, dass es dir gerade nicht gut geht, dass du in einer schwierigen Situation bist. Und das ist ja was wir Menschen alle lernen dürfen und unterschiedlich gut können, dass Herausforderungen eine Zeit mitbringen, in der sie da sind und in der wir dran arbeiten, bis wir das Gefühl haben, diese Krise haben wir überwunden. Ne? Das ist ja schwierig für viele Menschen, das auszuhalten. Ja. Und da finde ich so wichtig, als Fachkraft, in so einer Situation, so sehr ich das verstehen kann, mit dem Eiszapfen-Beispiel, dass man innerlich die Augen verdreht oder gleich so denkt, oh, hat so Vorurteile. Da ist es wichtig, dass wir so professionell sind und das registrieren bei uns, ich verdrehe die Augen und mich zurücknehme und versuche, diesem Elternteil die Hand zu reichen und zu sagen, lassen Sie uns mal dahinter gucken. Lassen Sie uns mal wahrnehmen, was ist denn da los? Wovor haben Sie Sorge? Was treibt Sie da an, dass Sie jetzt schon hier stehen und dass das so groß gemacht wird? Ich sehe das, dass Ihnen das ganz viel macht, aber lassen Sie uns mal das genauer angucken. Das finde ich so wichtig. Das ist ja das, dass wir an der Stelle in ein Team kommen und nicht die Eltern heimlich verlachen im professionellen Team und gegen die Eltern so gehen.
Ja, also das, das passiert ja schnell und das merken die Eltern ja sofort, ne? Und das wird ja wahrscheinlich diese Ängstlichkeit noch verschärfen und unterstützen, weil dann ja noch weniger Vertrauen da sein kann und noch weniger Kontrolle letztlich, ne? Und das wird das wahrscheinlich eher verschärfen. Lass uns doch mal gucken, was können Fachkräfte tun? Also wenn sie eben merken, also so ein Klassiker ist ja auch, Kinder wollen nicht in die Kita. Mhm. Ne? Und dann sind Eltern, die habe ich zum Teil auch in der Beratung, was mache ich denn dann? Ne? Und dann würde ich sagen, ängstliche Eltern sagen, oh nein, mein Kind will nicht in die Kita, das ist ja ganz schlimm da wahrscheinlich und dann geht das Kind eben auch nicht. Und dann werden so Vermeidungstendenzen ja dann unterstützt. Und sagen wir mal, das kriege ich jetzt mit als Lehrkraft, wollte ich gerade sagen, als Kita-Fachkraft kriege ich das mit, dass Eltern damit hadern und immer wieder das Kind eben zu Hause bleibt und dann wieder kommt und dann wieder zu Hause bleibt. Und der eigene Eindruck als Fachkraft ist, dass es dem Kind gut geht in der Einrichtung. Ne? Ich finde, da muss man immer noch mal differenzieren. Ja, also wenn es dem Kind wirklich nicht gut geht, muss man da auch anders hinschauen. So, aber wenn ich wirklich das Gefühl habe, in der Einrichtung geht es diesem Kind total gut, das kann mit den Stressoren gut umgehen, das ist in der Wahrnehmung nicht zu sensibel und das ist insgesamt ziemlich gut machbar und irgendwie ist es dennoch so, dass die Eltern immer wieder berichten, das Kind will nicht in die Kita und dann haben wir es eben auch zu Hause gelassen. Mhm. So, dann, genau, könnte ich ja jetzt die Augen verdrehen als Fachkraft. Was wäre jetzt eine hilfreiche, du hast das ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht können wir das nochmal explizit machen. Mhm. Was kann ich tun als Fachkraft? Mhm.
Also da finde ich ganz wichtig, ich arbeite ja noch in einer sozialpädiatrischen Praxis mit, auch als Elternberatung für Familien, deren Kinder da wirklich in der Diagnostik sind mit einer großen Thematik. Und ja. Trennungsängstlichkeit ist im Kita-Alter das Thema, ne? Das, was wir haben und wo wir wissen, wenn das da nicht gut bewältigt wird, dann kann das lange prägen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir da gute Konzepte haben dafür. Es ist ein bisschen schwierig für mich, wenn ich jetzt Kita-Fachkraft bin und ich sehe so eine Dynamik von außen ohne psychiatrische Diagnostik zu entscheiden, ist das eine echte Angst? Also spürt das Kind wirklich innerlich großes Drama, ich bin allein, ich bin überfordert, mein Körper reagiert, mein Kopf wird nicht still, ist das eine echte Angst? Oder ist es im Grunde eine Beziehungsstörung, ne, wo Eltern vielleicht auch so Doppelbotschaften aussenden, eigentlich stresst mich das hier mit dir, aber ich kann nicht anders als auf deine Nähesuche eingehen und so. Also da gibt es ganz viele verschiedene Konstellationen. Das können wir ohne psychiatrische Diagnostik nicht genau entscheiden. Und trotzdem können wir mit all diesen Familien sehr ähnlich umgehen. Wenn wir merken, das Kind kommt an und nachdem es die Schwelle geschafft hat, geht es ihm gut. Ne? Ja. Dann haben wir eine gute Handhabe. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich immer sagen, wir holen noch jemand anderen dazu, schicken die Eltern nochmal weiter, dass da auch medizinisch drauf geguckt wird. Ne? Ist da was zu diagnostizieren oder was auch immer. Aber wenn es dem Kind gut geht, dann können wir davon ausgehen, dass es entweder eine Beziehungs- oder Angstbewältigungsthematik ist, die mit dieser Hemmschwelle zu tun hat. Und da ist wichtig, mit den Eltern hinzuschauen, wovor haben sie denn Angst? Das mache ich in der Beratung auch. Und das ist meistens dieses, geht es meinem Kind gut in der Einrichtung? Schafft es diese Trennung von mir? Wie traurig ist es denn dann? Lege ich nachhaltig irgendwie unsere Bindung in Schutt und Asche? Ne? Da mit den Eltern erstmal ins Gespräch zu kommen, um wirklich zu schauen, wir machen hier jetzt mal ein klares Setting, dass du in eine Sicherheit kommst, dieser Ort hier ist eine Ja-Umgebung. Deinem Kind fällt es schwer, hier anzukommen, aber das ist hier gerne, das hat hier Beziehungen aufgebaut zu Erwachsenen, zu Gleichaltrigen. Mhm. Das kann das gut schaffen, ihm fällt nur diese Trennung im Moment schwer. Und wenn Eltern in diese Sicherheit kommen, dass das eigentlich nichts Schlimmes ist, was sie ihrem Kind da antun, dann können wir konzeptionell reingehen. Wie muss dieser Morgen aussehen, damit das für alle gut zu schaffen ist? Und da ist klar und kurz tatsächlich die Variante der Wahl. Also eher in eine Klarheit reingehen, wenn die Eltern nämlich sagen können, ich helfe dir, dass du hier gut ankommst an diesem Ort, der total schön ist für dich, indem ich mich schnell verabschiede und nicht noch eine Schleife, noch eine Schleife, noch eine Schleife fahre. Weil ich weiß, das wird mit keiner Schleife besser. Dann können die in dieser Haltung sehr klar und sehr ruhig sein und im Grunde kann das Kind an dieser Ruhe andocken, um das zu schaffen. Das ist das, was die eine Säule des Konzeptes ausmacht. Die zweite Säule ist, dass man Rituale, die vielleicht bisher so da waren, ein bisschen verändern kann. Also wenn es immer an der Tür oder immer an der Garderobe schwer war, dann verabschiedet euch woanders. Lasst dem Kind die Jacke an und lasst die später in der Gruppe ausziehen, weil es vielleicht die Jacke ist, dieses Ritual, das dann immer das alles aus dem Kind rausbricht. Also guck da so ein bisschen hin, Ritual verändern. Und die dritte Säule ist das Kind. Weil Angst, egal wie, wo sie nun herkommt, ein Gefühl von Ohnmacht ist. Das heißt, ich bin ohne Macht. Und ich muss in Machtgefühle kommen. Ich kann etwas machen. Und was ich immer machen kann, ist, ich kann was mit mir und meinem Körper machen. Mhm. Wenn Mama oder Papa also gehen, dann kann ich mit dem Kind besprechen, dass es dann den Teddy knuddelt oder dass es dann seine Hände drückt in einer bestimmten Abfolge oder dass es dann zum Fenster rennt und winkt oder so, dass es eine Idee hat, was es dann machen kann, um dieses Gefühl ein bisschen klein zu halten, zu bewältigen, dass das nicht so groß werden kann, auch nicht im Kopf. Mhm. Und das muss ich am besten Eltern, Fachkräfte gemeinsam entwickeln mit dem Kind, dass wir daran erinnern können. Und trotzdem kann es sein, dass das Kind in dem Moment nicht danach greift. Und das ist in Ordnung. Darf dann auch schreien und weinen und sich trösten lassen. Das ist okay. Aber wenn wir diese Sicherheit haben, das, was wir da tun, ist in Ordnung. Und ich kann das in Ruhe begleiten, dann können wir die beste Begleitung sein, damit das Kind das schaffen kann. Und bei Angst ist das Wichtige, der Mensch muss in die Situation gehen, egal ob Kind oder Erwachsener, und muss merken, ich sterbe ja gar nicht im Grunde. Ja. Ne? Und dann wird die Angst nach und nach kleiner, weil das wie so ein Muskel ist, der trainiert wird. Und wenn ich immer wieder jeden zweiten Tag mit nach Hause genommen werde, dann wird dieser Muskel in die andere Richtung gezogen.
Mhm. Ja, ja. Ich stelle mir jetzt gerade eine Situation vor, die, glaube ich, viele Eltern betrifft. Ich habe die auch zum Teil in der Beratung. Dass sozusagen eine Klarheit von hier geht's dir gut, hier kannst du sein, hier ist ein toller Ort, dass die das gar nicht fühlen können, weil sie in der Eingewöhnung also vor Ort, wenn sie dort lange waren, Dinge gesehen haben, die sie gar nicht gut finden. Mhm. Also sei es verletzendes Verhalten, ja, also Mikrogewalt, also Sprachgewalt, dass sie das mitbekommen haben. Und dann ist das ja ein enormer Kraftakt sozusagen und ja auch eine innere Ambivalenz von ich muss jetzt so tun, als wäre das hier ein guter Ort, aber in Wirklichkeit weiß ich, ich finde den gar nicht so gut. Aber ich habe auch keine Option. Das ist, also, was mache ich damit als Eltern? Also, das ist ja echt eine große Herausforderung.
Total.
Da eine Klarheit zu spielen, auch in einer gewissen Art. Ne?
Finde ich auch absolut schwierig, kenne ich auch aus der Beratung. Es gibt Orte, die nicht gut sind.
Ja.
Und wir als Eltern sind nicht die Gruppe, die in der Regel die Ressourcen hat, jetzt erstmal aufzuräumen.
Ja.
Das wäre natürlich immer die Variante der ersten Wahl, dass man sagt, wir haben uns für einen Ort entschieden und jetzt gucken wir, was wir tun können. Es gibt eine Sozialgesetzgebung, die bestimmte Anforderungen an Einrichtungen stellt. Die werden hier offensichtlich nicht erfüllt. Das heißt, wir könnten uns an den Träger wenden oder was auch immer. Also wir könnten da Schritte gehen. Wer das kann, auch bitte machen. Das finde ich immer wichtig. Man kämpft auch nicht nur für sein eigenes Kind, sondern auch noch für andere Kinder an der Stelle. Und wer das Gefühl hat, dass er es nicht kann, da ist dann immer die Möglichkeit, ja auch noch zu sagen, wir schauen nochmal, ob es eine andere Variante gibt. Habe ich unfassbar viele Familien auch, die das machen, die in sauren Apfel beißen, die nochmal eine Elternzeit verlängern, um irgendwas zu überbrücken, die plötzlich Großeltern mit reinziehen oder sonst irgendwas, um das zu schaffen und sich irgendwann für eine andere Institution entscheiden. Wenn ich wirklich absolut nicht dahinter stehen kann, finde ich das auch nicht in Ordnung, das dem Kind vorzuspielen.
Naja.
Also da finde ich schon wichtig und erinnere auch viele Situationen mit meinen eigenen Kindern, zu sagen, ich weiß, das ist nicht optimal. Und die Situation ist nicht gut oder die und die Person, die ist echt unfair oder so. Und an der Stelle, die versuchen, die Kinder zu stärken. Na, die sind schon auch robust. Und wenn wir denen mitgeben, du darfst die Frau sowieso auch echt doof finden. Oder du darfst dann auch mal so oder so ein Wort sagen. Und wenn die nachher sich bei mir beschweren, dass du das gesagt hast und irgendwas nicht mitgemacht hast, dann kümmere ich mich drum. Das ist auch legitim und das ist nicht ängstlich und überfürsorglich, sondern das ist das, was die Kinder dann als Rückenstärkung brauchen, damit sie auch schwierige Anteile von Institutionen bewältigen können. Das wird ja immer mal wiederkommen und wenn es nur eine Lehrkraft ist, irgendwo. Ne? Aber also das ist was, wo man immer gucken kann. Es gibt noch Handlungsspielraum, den man so hat, in Richtung Einrichtung oder in Richtung Kind. Aber manchmal kann man sich fast nur entscheiden zu sagen, wir suchen einen neuen Ort.
Ja, genau. Und das ist mir wichtig nochmal zu sagen, das ist dann keine Vermeidungsstrategie oder das ist dann keine Überfürsorglichkeit, sondern das ist dann wichtiges Unterstützen, wichtiges Einschreiten. Ne?
Auf jeden Fall. Also ich finde immer wichtig, dass es nicht der erste Reflex wird, ne? Sofort weg hier.
Ja.
Sondern erstmal gucken, können wir hier noch was erreichen, weil das Kind hat ja vielleicht schon die ein oder andere Bindung aufgebaut.
Ja.
Ne? Und wenn es nur zu Gleichaltrigen ist.
Und dann ist ja auch manchmal die Frage, ist das dann so viel besser, wenn ein Kind, was sich eh schwer einstellen kann, jetzt nochmal wieder wechselt und so, ne? Da kommen ja dann neue Fragen auf, über die sich ja Eltern auch zu Recht Sorgen machen, ne? Oder die ja dann auch zu Recht Ängste auslösen. Aber zurück zu Eltern, die eben grundlegend so Ängstlichkeiten haben, die ja auch dann da sind, wenn Einrichtungen super toll sind.
Ja.
Ne? Also das gibt's eben auch. Und darum geht's ja vor allen Dingen auch. Was ist denn was Fachkräfte unbedingt vermeiden sollten? Bei Eltern, die wirklich so eine starke Ängstlichkeit haben, viele Vermeidungen eingehen und Kindern nicht so viel zutrauen. Was sollten Fachkräfte da auf jeden Fall nicht machen?
Fallen mir zwei Dinge ein. Das eine ist, im Grunde froh sein, wenn das ängstliche Kind nicht da ist. Das habe ich immer mal wieder. Da sollte man sich wirklich bemühen, weil die Kita kann ein Ort sein für ein Kind mit einem ängstlichen Elternteil, wo das wirklich explorieren kann. Das heißt, ich sollte gucken, dass ich mich drum bemühe, dass das Kind auch teilnimmt. Zum Beispiel Eltern sagen, bei dem Ausflug soll das Kind nicht mitkommen, was da alles passieren könnte und so, ne? Dass ich mich dann bemühe, doch. Wir schaffen das, ich nehme das immer, einer ist zuständig für ihr Kind, wir nehmen das mit und so, weil das so Situationen sind, die erlebt das Kind zu Hause vielleicht nicht, diese Entwicklungsgelegenheiten. Also, dass ich da gucke, dass ich mich darum bemühe und nicht denke, ach ja, ist ja gut, ein Kind weniger, ne, dann wird es ja leichter für uns. Ne? Das ist gerade für dieses Kind von ängstlichen Eltern eine wahnsinnig wichtige Situation. Das ist so das eine. Das zweite ist mir im Blick auch auf die Eltern gedacht, dass bei Angst einfach nur Druck nie die richtige Wahl ist. Also einfach nur dagegen sein, und wir machen das jetzt einfach mal, ne? Jetzt hören sie aber mal auf uns hier, ist nicht gut, sondern Angst ist etwas, wo wichtig ist, dass ich diesen Mutmuskel trainiere, dass ich in die richtige Richtung gehe, aber in kleinen Schritten. Und je nach Person und je nach Ängstlichkeit kann es sein, dass das, ne, mit hier ist mein Ziel und ich habe 5 große Stufen oder ich habe 50 klitzekleine Stufen. Wichtig ist, dass ich mich auf diese Treppe begebe, zu meinem Ziel. Und dass wir da den Eltern entgegenkommen und wirklich erstmal gucken, wo kommt es her, wovor sorgen sie sich, wir sortieren das mal ein. Und dann überlegen wir, wie könnte ein kleiner Schritt aussehen? Wie könnte das aussehen, dass sie vielleicht an der Stelle so ein bisschen loslassen, eine Ecke früher sich verabschieden oder na, was auch immer. Also dass man so ein bisschen guckt, wie kann man fordern, ohne zu überfordern.
Ja, ne, und dann, also mir fallen auch so klassische eben Sätze ein, die ja auch Angst abwerten, ne, also das ist doch gar nicht so schlimm oder das ist doch, also das, da muss man doch gar keine Angst haben oder sowas, ne, ich glaube, bei solchen Sätzen, da kommt dann eine Scham dazu auch, glaube ich, ne, oder dass dann Eltern sich auch beschämt fühlen. Und Scham führt ja immer dazu, dass wir uns einigeln und eigentlich noch weniger dann rausgehen. Also ja, genauso wie Druck. Also das ist, glaube ich, echt wichtig.
Ja, es ist ja so relevant, weil das Gefühl ist ja da. Und wir, genau, ne, genau. Ich sollte weder einem Kind noch einem Erwachsenen das Gefühl absprechen. Die Angst ist da. Aber ja, lass uns die doch mal kennenlernen. Lass uns die mal angucken. Ja. Und dann schauen wir mal, wie wir damit umgehen. Das ist so der Gedanke, ja.
Was würde denn Eltern unterstützen? Also was wären denn so typische Sachen, mit denen Eltern einfach wachsen können und sich da auch mehr zutrauen können selber und sich verändern können?
Also erstmal wissen wir aus der Angstforschung, dass es häufig tatsächlich helfen kann, diese Gedankenspirale bis zum Ende zu laufen. Also mit den Eltern im Gespräch mal wirklich zu besprechen, wovor haben sie denn Angst? Und was könnte dann passieren? Und dann und dann und dann. Und für jede Situation zu zeigen, und dann gehen wir so und so damit um. Also es gibt, egal was passiert, es gibt immer einen Umgang. Selbst wenn ihr Kind vom Klettergerüst fällt und ohnmächtig wird und ins Krankenhaus muss, dann gehen wir damit um. Ne? Also das ist das, was auch in einer Angsttherapie heute gemacht wird. Nicht mehr so, ach, wir reden da nicht drüber, sondern wir reden über alles. Wir reden über jede kleinste Idee. Und dann schauen wir, es gibt immer eine Bewältigungsmöglichkeit dafür. Also ist auch mit Kindern wichtig, wenn die sich Ängste ausmalen und Papa fährt auf Dienstreise und könnte sterben und nicht wiederkommen. Ja, aber auch dann gibt es eine Art, wie das Leben weitergeht. Ne? Also wirklich so das ins Kleinste mal ausdiskutieren. Das ist so ein erster wichtiger Punkt. Dann hilft es häufig auch dem Kopf, über sowas wie Wahrscheinlichkeiten zu sprechen. Wie wahrscheinlich ist denn, dass dies oder das oder jenes passiert? Ne? Und da ist gut, wenn ich pädagogisch, entwicklungspsychologisch einfach ganz gut Bescheid weiß, fortgebildet bin, dass ich auch sagen kann, also eins von 10.000 Kindern, dem passiert das und das. Ne? Und den anderen allen nicht oder so. Ne? Dass man sowas auch nochmal zeigen kann. Das kann auch den Kopf ein bisschen beruhigen. Und dann eben wirklich sowas wie das Geländer, dass ich das Geländer aufbaue zum Festhalten. Was ist jetzt unser Fahrplan? Wie machen wir das? Und vielleicht planen wir das erstmal nur für eine Woche. Und dann gucken wir mal, wie sich das so anfühlt. Dass man da so schaut. Und natürlich auch, dass man ansprechbar ist. Also das habe ich immer wieder in der Beratung, wird irgendwas geplant, auch mit der Kita, ganz toll. Und dann verläuft das so im Sande und jede Seite hat so Fragen und ungeklärte Dinge und dann gibt es mal so einen Satz an der Tür. Ne? Also dass man da auch wirklich überlegt, wie bleiben wir weiter in diesem Miteinander, auf diesem Weg? Gibt's ein kleines Notizheftchen, wo wir gegenseitig irgendwas eintragen können, damit die Kinder nicht immer alles so mitkriegen oder so? Aber die ängstlichen Eltern brauchen am Anfang die Hand. Ja. Na, da ist jemand, da ist eine Hand, da ist ein Ohr. wo ich wieder andocken kann. Das habe ich nämlich ganz oft. Dann begleite ich die auf diesem Prozess und dann läuft das alles gut und dann kommen die bei mir immer wieder. Ich sage, nee, das musst du in das Team tragen. Ne? Das, ihr müsst das miteinander machen. Diese Fragen wieder klären und diese Unsicherheit.
Ja, ja. Ja, ich denke mir auch immer so, oder ich habe es ja auch am eigenen Leib erlebt, Kinder in Kitas zu bringen, das ist ja per se schon total der Kontrollverlust. Mhm. Ne? Also weil du weißt ja gar nicht, was da vor sich geht. Und dann ist es auch das erste Mal, dass Kinder eben woanders sind. Ne? Davor waren die ja immer zu Hause. Und ich finde, das ist ja auch super nachvollziehbar, ne? Dass man da so einen Kontrollverlust erlebt. Und genau, um Kontrolle aufzubauen, ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass Fachkräfte auch selbst in die Aktion gehen und immer wieder transparent machen, was ist über den Tag gelaufen, auch die Dinge, die passieren, ne? Also auch nicht nur das Schöne, ne? Also Eltern checken sofort, wenn Fachkräfte nur den Tag schön malen, so. Mhm. Und da so ein authentisches Feedback zu geben von sich aus und immer wieder auch zu erzählen. Ich weiß auch, dass vielen Eltern es wirklich hilft, besonders so in der Eingewöhnung, dass sie Fotos kriegen, dass sie Videos kriegen, also da zu sehen, dem Kind geht's gut. Ich glaube, das sind ja auf jeden Fall wichtige Hilfestellungen. Ich muss jetzt an eine Gruppe denken gerade. Und zwar, du hast vorhin von Diagnostik gesprochen. Weil es gibt ja auch Eltern, die von außen wie ganz ängstliche Eltern aussehen können oder so überbehütende Eltern, überfürsorgliche Eltern, die aber tatsächlich ein Kind haben, was einfach von der Wahrnehmung her so sensibel ist, dass die Welt für dieses Kind sowieso eine Überforderung darstellt an vielen Stellen. Dass es das nicht gut verarbeitet kriegt, dass Kita ein hochstressiger Ort sein kann für dieses Kind und dass sozusagen diese vermeintliche Angst oder diese Überbehütung, die man so vermutet, einfach nur eine logische Folge davon ist, dass das Kind so eine engmaschige Unterstützung braucht. Da kennst du dich ja auch gut aus mit Wahrnehmung und so. Kannst du dazu noch mal was sagen? Weil da finde ich es auch, glaube ich, ziemlich wichtig, dass wir da als Fachkräfte nicht sofort in so eine Verurteilung kommen. Wie gehen wir denn damit um? Also natürlich ist es auch schwer, das zu differenzieren, ne? Also wann, aber ja, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
Genau, also erstmal finde ich grundlegend wichtig, wenn ich sowas sehe oder Eltern das auch äußern, mein Kind braucht das, weil oder so. Dass ich als Fachkraft erstmal in der Haltung bin, das zu glauben. Ja, das finde ich wichtig und nicht gleich aburteile, ach Gott, schon wieder so ein Kind, ne? Oder weiß ich nicht.
Ja.
Ich glaube das erstmal. Das finde ich so wichtig. Und man muss sich das nochmal vergegenwärtigen, wenn Kind mir sagt, ich bin hingefallen und ich glaube, mein Bein ist verletzt, dann würde ich nie sagen, ist mir egal, du machst jetzt mit beim Turnunterricht. Nein, dann dürfte das auf der Bank sitzen. Und wenn ein Kind sagt, ich kann das nicht aushalten, mir ist das zu laut, mir ist das zu hell, es riecht zu krass, ich kann nicht in diesen Raum gehen, dann darf ich das auch glauben und dann darf ich erstmal Rücksicht drauf nehmen und gucken, was steckt dann dahinter. Und dann ist es für eine pädagogische Einrichtung, professioneller Umgang, wenn ich eine Anleitung da habe, wie ich in so einem Fall verfahre. Dafür haben wir ja unter anderem das Buch Das schwierige Kind entwickelt. Da ist ein Leitfaden drin, mit dem ich herausfinden kann, ohne dass ich Diagnostik mache, aber welche Thematiken habe ich denn da? Ist da was einfach auf der Temperamentsebene, was die Kinder mitgebracht haben, wie die so ticken? Ist da was auf der sensorischen Ebene, wo Kinder wirklich anders wahrnehmen, durch Über- oder Unterempfindlichkeiten, wo ich genauer hinschauen kann, welchen Startpunkt haben wir denn da gerade bei dem Kind? Und da muss ich gar nicht unbedingt wissen, ist das jetzt, weiß ich nicht, eine audiovisuelle Wahrnehmungsstörung, ist das Autismus oder was weiß ich, sondern ich kann erstmal sehen, das und das bringt das Kind mit, das und das braucht das Kind. Und wie können wir in unserer Einrichtung dafür sorgen, dass das Außen ein bisschen leichter wird für dieses Kind. Was haben wir für Möglichkeiten? Dann kann ja alles Mögliche dazugehören an Schutz, an Reizbegrenzung oder so. Und am Ende kann auch dazu gehören, dass man mit den Eltern spricht und sagt, ich glaube, es wäre besser, wenn er nicht 4 Stunden kommt, sondern nur 2 oder so. Ne? Ja. Aber da gibt es ganz viel Handwerkszeug inzwischen und manchmal ganz pragmatische kleine Dinge wie wir können eine Decke über ein Tischchen legen und das Kind kann sich mal darunter zurückziehen und das ist seine Ecke, weil wir haben keinen Raum, wo es sich zurückziehen kann oder so.
Ja.
Das ist der wichtige Umgang damit. Und dann kann es total sein, dass dieses Kind mit 5 vielleicht gar nicht mehr so große Auffälligkeiten hat. Mhm. Und wir sagen, ja, das war einfach ein bisschen langsamer in dieser Wahrnehmungsentwicklung, einfach ein bisschen sensibler. Es kann aber auch sein, dass dann immer noch ein Thema da ist und dass man dann sagt, jetzt sollte man vielleicht doch mal zumindest ergotherapeutisch gucken lassen, dass da Unterstützung reinkommt.
Ja. Ja, genau. Und dann, dann ist sozusagen, wenn Eltern kommen und immer wieder bestimmte Rituale forcieren, die irgendwie seltsam wirken oder die dann, genau, das Kind vielleicht zu Hause lassen, dass es dann eben nicht eine ängstliche Mutter ist vielleicht, die einfach grundlegend besorgt ist oder so, sondern ja eigentlich eine Mutter ist, die feinfühlig reagiert auf ihr Kind, was bestimmte Dinge braucht, um mit dem Alltag zurechtzukommen, ne? Also das finde ich wirklich wichtig, das zu differenzieren, dass wir dann halt sagen, okay, das ist jetzt wichtig für dieses Kind und wenn die Mutter immer wieder sagt, bitte könnt ihr darauf achten, dass, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, dass das Kind eben diese Kapuze anbehalten darf oder was auch immer, dann hat es nichts mit Überfürsorglichkeit zu tun oder Ängstlichkeit, sondern eher mit einem sensiblen Eingehen auf die speziellen Bedarfe und Bedürfnisse eines Kindes. Ne? Mhm. Also das finde ich auch nochmal super wichtig.
Ich finde es auch total wichtig und auf der anderen Seite ist es immer mal wieder kompliziert. Ne? Also ich finde wichtig, dass wir eben tatsächlich mit dieser Haltung reingehen. Das kann sein, dass das genau so ist. Und trotzdem müssen wir gucken, ist das eine Familie, die alle 3 Tage wieder morgens mit dem Kind diskutiert? Gehst du heute, gehst du nicht? Oder ist das eine Familie, die eben merkt, einmal die Woche ist so ein Pausetag ganz gut und wir können den irgendwie so für uns festlegen? Weil eben diese beiden Dinge dahinter stecken können. Also wirklich Eltern, die ihr Kind sehen und gut begleiten und Eltern, die ihr Kind nicht sehen und nicht sehen, dass es an dieser Stelle diesen Schubs braucht. Und wenn wir da in der Unsicherheit sind, dann finde ich auch wieder wichtig, dass ich nicht als Fachkraft entscheide, ich glaube, das sind diese Eltern und nicht die anderen.
Ja, ja, ja.
Sondern dass ich sage, wir holen uns jetzt mal Fachberatung dazu, damit wir ein sicheres Konzept entwickeln können. Mhm. Oder wir empfehlen den Eltern, jetzt bitte mal dort und dorthin zu gehen, damit jemand vom Fach nochmal das Kind einschätzen kann. Und wir wieder in ein Konzept finden miteinander, ne, wo eben je nachdem, was es nun ist, das oder das dazugehört. Also wirklich das Kind dieser Angstschwelle aussetzen oder eben das Kind nicht einer zu hohen Reizbelastung auszusetzen.
Ja, ja. Ja, total wichtig und echt gar nicht so einfach, ne? Also und so ein Konzept wäre dann ja auch sehr individuell, also sehr auf die Familie zugeschnitten. Und ich glaube, das A und O ist einfach die Erziehungspartnerschaft, ne? Also wie sind wir im Gespräch darüber? Wie nehmen Sie Ihr Kind wahr? Aha, das braucht das. Wie können wir das unterstützen? Also ich glaube, das ist wirklich das A und O.
Ja, dass ich nicht denke, meine Meinung muss die richtige sein, sondern da offen bin und dass ich auch nicht beleidigt bin, wenn meine Expertise in Frage gestellt wird oder vielleicht sich tatsächlich auch rausstellt, es ist was anderes, als ich gedacht habe, dann ist an mir als Fachkraft, als Pädagogik-Profi auch zu sagen, boah, wo kommt denn jetzt dieses Beleidigtsein her?
Ja, spannend. Du hast ja so einige Fachkräfte in der Beratung auch, ne? Mhm. Zum Thema Ängste, was erlebst du denn da so? Was berichten die so über Eltern oder wie gehen sie damit um?
Also es ist tatsächlich, glaube ich, ist das größte Problem dieses annehmen, dass man manchmal nicht genau weiß, was der Grund ist. Sich dann zu entscheiden für den sanfteren Weg. Also, das ist ja immer so, wenn wir wieder den Vergleich mit dem kaputten Bein nehmen, da würde ich immer den Weg nur mal sicher gehen. Ne? Bevor ich nachher mir anhören kann, die halbe Stunde, die das Kind da turnen musste, die war jetzt der Ausschlag für, dass wir jetzt nicht hier 3 Wochen ins Krankenhaus müssen oder so. Also lieber erstmal auf Nummer sicher gehen, finde ich. Macht erstmal nichts kaputt. Und dann langsam gucken, wie sortieren wir diese Situation? Wie kommen wir auf den richtigen Weg und auf das richtige Konzept, was zu diesem Kind passt? Was brauchen wir dafür?
Ja. Was könnte denn so ein Konzept sein? Also klar, es kann jetzt nur für ein Kind und eine Familie sein, aber hast du da so ein Beispiel?
Ach, also im Grunde kann man das auch sehr allgemein sagen. Ich finde wichtig, dass ich als erstes versuche, kann ich klären, mit welchem Temperament dieses Kind zur Welt gekommen ist?
Ja.
Kann ich klären, mit welcher Wahrnehmungsart dieses Kind zur Welt gekommen ist und wie der Entwicklungsverlauf ist? Und können wir dann schauen, was braucht dieses Kind, was brauchen auch die Eltern, um die Hürden, die im Moment noch da sind, nach und nach bewältigen zu können? Was könnte der erste kleine Schritt sein? Und dann gehört ins Konzept, wenn ich Kind und Elternhaus angeguckt habe, wie spreche ich mit den Eltern darüber? Wie führe ich ein gutes Elterngespräch? Was brauchen die? Was brauchen wir? Was kann ein Ziel sein? Und wie klären wir, wie wir weiter in Kommunikation bleiben? Im Grunde ist das der blanke Leitfaden. Und da muss ich natürlich gucken, wie kann ich den befüllen, indem unser Team gut fortgebildet ist zu Temperamenten, zu Wahrnehmung, zu Elterngesprächen.
Ja, da können sie dich dann dafür einladen.
Zum Beispiel.
Oder deine Bücher lesen.
Genau.
Zum Thema Wahrnehmung hast du ja auch ein Buch geschrieben. Mhm. Ja, und das führt ja dann auch wieder zu mehr Kontrolle, ne? Also wenn sozusagen ich als Eltern da sehe, aha, da entwickeln wir einen gemeinsamen Ablauf und der ist für alle passend, dann entwickle ich ja auch sowas wie Sicherheit selber, ne? Als Eltern da auch und Kontrolle, wie das dann eben ablaufen wird und dann auch die Sicherheit, dass jemand da ist zum Beispiel, ne? Und ich da eben auch nicht allein gelassen bin oder so. Da kann so ein Leitfaden echt helfen. Ja, danke, Inke. Ich finde, wir sind da einmal richtig gut drüber geflogen über das Thema und danke dir sehr für deine Expertise und dass du hier dabei warst.
Sehr gerne. Ja.
Und sag dann an alle Zuhörenden und Zuschauenden bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der PEDECO-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pedico-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp? In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der PEDECO-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiterwachsen als Kita-Fachkraft.